Schön, dass ihr wieder reinhört bei meinem Podcast Big Pictures. Ja, ich rede von großen Bildern von Big Pictures. Und das letzte große Bild, was wir mit unseren Unternehmen malen möchten, ist das Bild der Nachfolge. Und genau darüber reden wir heute. Und ich rede mit dem Spezialisten dafür, der Menschen begleitet in der Nachfolge, der die richtigen Partner findet. Mein Gast heute, Alexander Reichel. Schön, dass du da bist, Alexander.
Sehr charmant. Danke dir, Angela.
Ja, Nachfolge. Ja, wir haben die Babyboomer. Ja, also ich glaube, es gibt kaum eine Zeit, wo so viele Unternehmen in einer Nachfolgephase sind wie aktuell. Aber es ist ja nicht nur, sag ich mal, Babyboomer bedingt, sondern es gibt ganz viele Gründe der Nachfolge. Wann sollte ich denn deiner Meinung nach über Nachfolge nachdenken?
Mir hat neulich ein Käufer gesagt, und den würde ich da gerne als Antwort zitieren, eigentlich an dem Tag, wo man anfängt, muss man schon überlegen, wie lang man das machen möchte und wann es denn in welcher Form zu Ende gehen soll. Was ich gut und richtig an diesem Satz finde, ist, Nachfolge klingt immer nach so einem Einschnitt, nach einem Bruch. Ich glaube, das, was alle Unternehmer, egal ob sie auf der Senior-Unternehmerseite oder auf der Nachfolger-Junior-Unternehmerseite sind, wollen, ist Kontinuität. Und das ist das Oberthema, um das es geht. Und das kann man eigentlich nicht früh genug anfangen.
Na, es ist ja auch so, es gibt ja nichts Schwieriges, als das eigene Baby aus der Hand zu geben. Also das ist ja so, für viele, die halten ja fest, viel zu lange, bis es wirklich schwierig wird. Und deshalb ist ja auch die Unterstützung so wichtig. Wo, sagst du, brauchen Unternehmer oder Führungskräfte Unterstützung, was die Nachfolge betrifft?
Ich glaube, die wichtigste Frage ist, wo man denn gerade steht. Also im eigenen unternehmerischen, sag ich mal, Lebenszyklus. Und ohne die Rahmenbedingungen, ohne die Fakten, die man ab einem gewissen Zeitpunkt schaffen muss. Und wenn du eine Jahreszahl oder wenn du ein Alter hören musst, dann kann ich das schon auch sagen. Also ich glaube, es gibt so, keine Ahnung, das berühmte, wenn ich 55 bin und normal lang arbeiten möchte, sollte ich drüber nachdenken. Aber wir haben auch genügend Mandanten, die haben 10 Jahre was aufgebaut und überlegen, es weiterzugeben. Das kann dann schon auch vernünftig sein, aber die erste Frage ist erstmal, wo stehe ich denn? Was ist zum Beispiel das, was ich aufgebaut habe, wert? Reicht mir das? Will ich das schon übergeben oder ist mein Baby denn schon so reif? Und das schaffen nach unserer Erfahrung, wenn ich mir angucke, was wir im Erstgespräch an Antworten bekommen von möglichen Mandanten, da fehlt oft einfach der klare Blick von außen, also dieses Stück Wahrheit und Klarheit, und das, ja, das kann man sich gern zu jedem Alter und zu jeder Unternehmensphase schaffen, und es tut auch gar nicht weh.
Naja, das eine ist ja, sag mal, das Finanzielle auch bei so einer Nachfolge. Das andere ist ja auch so der Idealismus, der dahinter steckt, zu sagen, boah, ich möchte gern, dass dieses Unternehmen mit den gleichen Werten weitergeführt wird, dass meine Mitarbeiter gut aufgehoben sind. Ja, was? Ab wann soll ich denn überhaupt kommunizieren, dass ich das vorhabe?
Also erzählen kann ich was, sagen kann ich was, wenn ich was zu erzählen habe. Das klingt jetzt blöd und das klingt einfach, aber da ist, glaube ich, ganz viel Wahrheit drin. Wenn ich nur darüber nachdenke, wie es weitergeht, ist es vielleicht noch viel zu früh, weil ich mit einer Idee oder mit da kommt was vielleicht eher Unsicherheit schaffe, als ich denen, die es verdient haben, eine klare Richtung oder ein bisschen Planbarkeit auch für deren Leben gebe. Deswegen, wenn wir in einem normalen, sage ich mal, altersbedingten Nachfolgeprozess sind, da raten wir eigentlich dazu, erst dann die Entscheidung und vielleicht auch schon den Abschluss oder das Greifbare zu kommunizieren, weil dann kann man auch genau sagen, nicht nur, hey, es passiert was, sondern ich kann für jeden auch übersetzen, was das für ihn bedeutet. Wenn ich das nicht kann, wenn ich meinen Mitarbeitern nicht sagen kann, ja, was passiert denn? Ich finde es viel schöner zu sagen, naja, ich habe mich genau für den Nachfolger, keine Ahnung, nennen wir ihn X, entschieden, weil er mir eine Standortgarantie gibt, weil ich mir seine Kultur angeguckt habe, weil ich weiß, der hat ein paar Ideen, die wir vielleicht auch hatten, aber noch nicht umgesetzt haben, und plötzlich kann ich eine wahrheitsgemäße, aber emotional positive Geschichte erzählen. Oder ich verbünde mich vielleicht, Nachfolge heißt ja nicht immer nur, dass einer kauft, ich verbünde mich vielleicht mit einem anderen Unternehmen, das spannende strategische Potenziale hat, dann ist das plötzlich auch für die Belegschaft was ganz Tolles und auch für die anderen Beteiligten an so einem Prozess. Also das sind eben auch die Kunden von mir als Unternehmung, die wollen auch wissen, wo, in welche Hände gebe ich sie denn? Wollen sie da bleiben und wollen sie es nicht? Und die sind nicht zufrieden, wenn ich sage, ja, vielleicht verkaufe ich in 5 Jahren, sondern die wollen genau wissen, was das für sie heißt. Sonst fangen die ab dem Zeitpunkt, ich denke über Nachfolge an, allein aus Selbstschutz an, sich über Alternativen Gedanken zu machen. Und so geht es meinen Lieferanten und die letzten, die man manchmal vielleicht nicht im Blick hat als Unternehmer, auch meine Bank, wenn die mir Betriebsmittel gegeben hat, wenn die investiert hat, die will wissen, wie es weitergeht. Und ab einem gewissen Alter hat mein Gewerbekundenbetreuer, egal bei welcher Bank ich bin, genau diese Frage auf seiner Checkliste. Und dann fragt er irgendwann, Herr Meier, Frau Huber, wie geht es denn weiter? Haben Sie intern jemand, wollen Sie abgeben? Und dann wollen die einen Plan hören, einen unternehmerischen, reifen Plan und nicht, oh, ich traue mir noch viel zu, ich komme. Und ja, dann sind wir wieder beim ersten Thema Kontinuität.
Wir haben ja, also das eine ist ja Verkaufen. Das ist ja die eine Geschichte. Die andere Seite ist ja die klassische Nachfolge auch vielleicht an einen Sohn oder eine Tochter oder an eine Person aus dem Unternehmen, ein Mitarbeiter, die Nachfolge, das ist ja auch sowas. Wie sagst du, wie das vorbereitet werden kann? Weil ich kenne das häufig in Unternehmen, dass wenn dann, sage ich jetzt mal, der alte Chef, dann hätte er es gern so, dass der andere alles ganz genau so macht. Und dann hält er so ein bisschen fest, lässt dem anderen nicht genug Kreativität. Was ist da deine Erfahrung und was würdest du dem, wie begleitest du dann so einen, sage ich jetzt mal, alten Häuptling an den jungen Häuptling über zu übergeben?
Puh, da machst du ein Fass auf, da brauchen wir einen eigenen Podcast für. Also fangen wir oben an. Es ist tatsächlich, zumindest jetzt für Bayern kann ich das sagen, da gibt es aktuelle Zahlen, es ist tatsächlich noch die Mehrheit, die tatsächlich eine familieninterne Lösung findet. Das sind ungefähr 55%. Das ist schon viel. Und ich glaube, in anderen Bundesländern jetzt, die neuen Bundesländer sind ein bisschen anders, aber sonst ist die Struktur, glaube ich, relativ ähnlich. Ich sage sonst immer gern, man braucht nicht unbedingt einen externen Berater. Wenn man Zeit hat und wenn man die Kapazität hat als Unternehmen, dann kann man viel selber machen mit Hilfe anderer Unternehmer und einem guten Anwalt oder einem guten Steuerberater. Familieninterne Nachfolge wegen dieser verschiedenen Ebenen, also die persönliche, emotionale Rolle, das Familienverhältnis, das man miteinander hat, aber dann auch den geschäftlichen, unternehmerischen Zweig, da würde ich eigentlich immer dazu raten, sich Unterstützung zu holen. Das kann ein Berater sein, das kann aber auch einfach ein externer, keine Ahnung, Freund der Familie oder anderer Unternehmer sein, der einen da durchführt, weil da ist viel, was kaputt gehen kann und sich diese unterschiedlichen Rollen und Verhältnisse erstmal klar zu machen, das braucht Zeit und das braucht Reife von allen Beteiligten und es braucht vor allem viel über den eigenen Schatten springen. Du hast dieses Tochter-Sohn-Thema angesprochen. Ja, es gibt so viele Varianten, wie man das machen kann. Also es gibt diese Stichtagslösung. Ich mache es bis zum 31.12. und am 1.1. machst du es, weil du es kannst. Ja, das kann super funktionieren im richtigen Betrieb, aber hätte ich schon zwei, drei Bauchschmerzen. Ich mache weiter die Technik, du machst das Kaufmännische. Ja, das kann auch funktionieren. Aber genau diesen Maßhandschuh zu finden, der für die Familie, für jeden Beteiligten und für die Lebenswege der Einzelnen passt, das ist ein ganz eigenes Stück der Herausforderung. Und ja, wir hatten gerade eine Diskussion mit einer Familie, wo die Tochter im Grunde seit ihrer Kindheit geprägt ist darauf, dass sie es mal macht.
Das ist
Das
doch
ist
ganz oft
kein
so. Das ist doch ganz oft so.
Großes Unternehmen, aber da ist bis ins Studium ist im Grunde im Familienrat entschieden worden, dass die das mal tut. Und die steht jetzt an dem Punkt, wo sie sich in jungen Jahren fragt, will ich das wirklich? Ist das
Genau.
mein Leben? Und jetzt geht's los. Darf ich überhaupt Nein sagen? Was richte ich an? Erfülle ich die Erwartungshaltung meiner Eltern? Erfülle ich die Erwartungshaltung der vielen anderen Familienmitglieder, die in dem Betrieb arbeiten? Und die ist nicht mehr frei und die ist auch nicht glücklich. Und ich bin dann oft nicht sicher, ob die Entscheider auf der anderen Seite, also Eltern oder Vater oder Mutter, ob die sich bewusst machen, was sie im Leben, jetzt bin ich vorsichtig, ihrer Tochter anrichten. Weil das anrichten kann es sein,
Ja.
aber damit auch dem Gesamtsystem, also Gesamtsystem Familie, Unternehmung. Und das bringt nicht unbedingt langfristig die Stabilität. Unternehmertum ist sicher was man als Persönlichkeit mitbringen muss, dass man das kann und will, aber das wird nicht per se vererbt. Das glaube ich, davon sollte man sich verabschieden. Es kann ein guter Weg sein zu sagen, liebe nächste Generation, ich will, dass ihr glücklich seid. Und glücklich sein kann auch heißen, tut was ganz anderes. Wir finden eine Lösung für den Betrieb.
Absolut. Es ist ja auch so ein Thema, ich meine, das kenne ich ja selber von meinem Unternehmen. Es ist wahnsinnig, ich sage persönlich sage, es ist wahnsinnig wichtig, eine Unterstützung zu haben. Weil wenn du eine Firma aufgebaut hast, dann ist es ja wirklich dein Baby. Ja? Und da bist du ja wirklich, da hast du ja so Löwenherz und ich verteidige und ich habe das richtig gemacht. Und ganz schwierig, das zu übergeben, weil du immer denkst, ja, du denkst wirklich mit einer gewissen Arroganz, ich habe es richtig gemacht. Dass der andere es vielleicht noch richtiger machen könnte, ist dann erstmal so nicht im Programm. Wie unterstützt du das? Wie gehst du damit um, wenn du auf solche Situationen triffst?
Ich glaube, der Anfang ist das erstmal wertzuschätzen, weil es ist tatsächlich oft so. Und blödes Wort, aber unternehmerische Einsamkeit ist eher häufig als selten. Gerade mittelständische Unternehmer, klar, die haben einen Steuerberater, die haben vielleicht ein, zwei andere Berater oder Externe, aber wir erleben in den Erstgesprächen sehr, sehr oft, dass die für strategische Themen und gerade für Kontinuitäts- oder Nachfolgethemen komplett allein sind. Die haben niemanden, mit dem sie das besprechen können, mit dem sie sich austauschen wollen. Da ist oft die Standortbestimmung oder mal gemeinsam mit vielleicht einer hohen Flughöhe auf das Thema gucken schon ganz viel Hilfe. Dieses Es ist mein Baby, glaube ich, das Bild passt perfekt, weil dann der nächste Schritt möglich ist, sich zu fragen, unabhängig von aktuellen Gegebenheiten oder von es gibt eine Tochter, es gibt einen Sohn oder es gibt einen Neffen oder auch einen internen Mitarbeiter, der das könnte, sich unabhängig von den Gegebenheiten mal hinzusetzen als Unternehmer und zu sagen, was würde ich mir denn wünschen für dieses Baby oder was braucht dieses Baby? Braucht das Baby wieder einen, ja, mit allem Respekt, Einzelkämpfer wie mich, der alles auf sich zuschneidet, aber der das Unternehmen ein Stück weit abhängig macht? Oder braucht das Baby einen großen, starken, älteren Bruder, der vielleicht in Form eines anderen Unternehmens im Markt bestehen kann, mit dem man sich unterhakt? Oder. Also da gibt es ganz viele Varianten, die vielleicht nicht klassisch sind, aber die für dieses Baby und für das weitere Gedeihen und Erwachsenwerden und stabil und stark durchs Unternehmerleben gehen, sehr, sehr günstig sein kann. Und ja, das ist schwierig allein, da das Big Picture, hast du am Anfang gesagt, dieses Big Picture zu entwickeln. Also das kann man im Unternehmerkreis schaffen, wenn man da verwurzelt, vernetzt, mit Freunden versehen ist. Manche Verbände machen da tolle Arbeit. Ja, und manchmal kann das auch, keine Ahnung, ein Tag sein, den man vielleicht mit einem Berater dazu verbringt, einfach um den Kopf aufzumachen und um das Tableau an Optionen zu erweitern. Da, ja, wenn wir das machen, merken wir, da klickt es oft sehr im Kopf und haben wir plötzlich Lächeln im Gesicht der Mandanten, weil sie merken, boah, bisher hatte ich Angst vor dem Schritt und jetzt merke ich, nee, da sind ganz tolle Optionen drin und das kann für die unternehmerische Entwicklung ein Wahnsinnsfortschritt sein, den man vielleicht alleine so nie geschafft hätte.
Na, ich glaube, das ist auch der ganz entscheidende Punkt, Optionen aufmachen. Also zu sagen, es ist nicht nur A, Verkauf, B, einfach übergeben, sondern es gibt ja ganz viele Varianten, wie du auch sagtest. Ich kann mich mit anderen zusammenschließen, es gibt ja nicht nur A und B. Und das, glaube ich, ist so dieser Tunnelblick, den viele haben in so einem Thema Nachfolge, sondern einfach sagen, nee, 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 der Tunnelblick ist gar nicht notwendig. Mach mal ganz auf, es gibt 1000 Varianten und wir schauen, welche die richtige für dich ist.
Haben wir Zeit für zwei Beispiele?
Absolut, gerne.
Also das eine Beispiel, das ist relativ frisch vom letzten Jahr, da hatten wir ein Mandat für ein mittelständisches Unternehmen, das ein unglaublich tolles Leistungsportfolio für sich aufgebaut hat. So toll, dass sie gemerkt haben, in dem bisherigen Einzugsbereich, also regional und Kundengruppe, das ist fast zu schade, das kann man viel, viel größer machen. Aber die Unternehmer waren so reif zu sagen, aber wir sind vielleicht nicht die richtigen Personen, um das ideal machen zu können. Da braucht es noch mehr Stärke im Gesamtsystem. Und in der Ausschreibung oder in dem Prozess hat sich jemand gefunden, der vorher schon ein Partner war, nämlich ein sehr großer internationaler Konzern, der ja Konzern ist und ein bisschen anders ist als dieses pragmatische Schnellboot, wie sie sich selber bezeichnet haben. die Transaktion ist zustande gekommen, die sind verbunden und da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich jetzt nur mitkriege, was die sich gemeinsam vorgenommen haben für die nächste Zeit. Und das hätte dieses Unternehmen selber nicht geschafft, das hätte aber auch dieser Konzern alleine nicht geschafft, weil er braucht die Kompetenz, diesen Pragmatismus und auch das Know-how, das diese kleine Einheit aufgebaut hat. Und zusammen können die richtig Spaß haben. Vor 15 Jahren hätten die beiden Unternehmer sich wahrscheinlich nie, ja, zu träumen gewagt oder vielleicht auch nicht vorgestellt, dass sie mal unter einen Konzern schlupfen. Aber jetzt wirken die beiden schon sehr zufrieden mit der Lösung und sie merken, dass das, was sie aufgebaut haben, riesig wächst. Das zweite Beispiel, da gehe ich in die ganz andere Richtung, nämlich sehr kleine Unternehmen. Wir merken, dass viele kleine, nehmen wir mal als Beispiel Handwerksbetriebe, große Sorge haben, kauft mich denn überhaupt jemand, wenn sie es extern machen wollen? Also bin ich nicht zu klein mit meinen, keine Ahnung, 8 Mitarbeitern, 6 Mitarbeitern, 10 Mitarbeitern? Und auch da merken wir, ja, dass es einer kauft, ist oft schwierig. Hat der das Geld? Kann man das versuchen, ob die Kultur passt? Und wenn es scheitert, was macht man nach 2 Jahren? Schwierig. Aber es gibt nicht klassische Varianten, wo es mittlerweile ja, junge Manager oder junge Unternehmer gibt, die ihren Weg gemacht haben beruflich und sagen, ich bündel einfach mal 2 oder 3 solche kleine. Und ich habe dann plötzlich durch die Gesamtgröße die Möglichkeit, eine vernünftige Verwaltung zu haben, eine vernünftige Buchhaltung, Zahlen, wo ich was mit anfangen kann, wo ich Fehlentwicklungen sehen kann. Ich kann plötzlich Leute einstellen für den Vertrieb. Ich kann, wenn in der einen Region eine große Baustelle ist, dort 20 Leute hinschicken, und habe kein Auslastungsthema. Also plötzlich habe ich ganz andere Spielmöglichkeiten, weil ich 3 oder 4 solche kleinere Unternehmen verbinde. Das hätte in einer 1 zu 1 oder einer klassischen Nachfolge keine Chance gehabt, aber in so kleinen Gruppen. Und ja, das haben früher die großen Investoren gebildet, solche Gruppen, aber mittlerweile gibt es das schon in sehr kleinen Einheiten oder von Einzelpersonen oder kleinen Teams, die das bilden. Und das kann ganz tolle Lösung sein. Aber ja, man kann nicht morgens, keine Ahnung, den Münchner Merkur öffnen und sieht ein Beispiel darüber, sondern da fehlen so ein bisschen die Blaupausen oder die Vorbilder, wo man sehen kann als Unternehmer, was es für tolle Möglichkeiten gibt.
Also das heißt mehr an Chancendenken auch. Also zu sagen, hey, so eine Nachfolge kann einfach auch eine Mega-Chance sein, dass ein Unternehmen sich total weiterentwickelt. Also aus den vielleicht expandiert, vielleicht kreativer wird oder was auch immer. Aber es kann ja auch eine Chance, also kann ja wirklich eine große Chance sein. Ich glaube, wenn man es so sieht, dann tut man sich als Unternehmer auch leichter zu sagen, okay, ich lasse los.
Ja, also ich glaube, Nachfolge im Sinne von jemand wie ich, nur 20 Jahre jünger und mit viel mehr Geld, das hat früher vielleicht mal funktioniert und das hat in Boomjahren vielleicht funktioniert, da gab es die auch. Aber es gibt jetzt allein diesen jemand wie mich, nur 20 Jahre jünger, einfach nicht mehr. Also die Demografie schlägt auch dadurch. Professor Wassermann hat neulich beim Vortrag von einer Veranstaltung von uns gesagt, verkaufen Sie Ihr Unternehmen heute, weil allein morgen wird es weniger Kaufinteressenten geben. Allein durch die demografische Entwicklung ist die Zahl einfach immer kleiner und zwar radikal kleiner von Jahr zu Jahr. Und da hat er recht. Also Geld ist genug im Markt. Also Käufer, die Interesse haben an guten Unternehmen ab einer gewissen Größe, das ist immer noch nicht das große Thema. Vielleicht Banken, die vorsichtiger sind bei der Finanzierung, aber die Herausforderung, die alle haben, ist, wer führt mir das denn? Also wer ist denn der Kopf, der künftig die Verantwortung dafür trägt, der zu welcher Tages- und Nachtzeit ein Stück weit mit dem Herzen bei der Frage ist, wie geht's dem Baby, was muss ich tun? Und wie geht's weiter? Und da gibt es nicht mehr so viele. Und ja, da werden wir als Gesellschaft oder vielleicht als im Mittelstand Tätige, haben wir einiges zu tun, wieder Vorbilder zu schaffen oder so Role Models, auch wenn ich englische Begriffe nicht mag. Wenn ich, ganz simpel, wenn ich heute Fernseh schaue, also terrestrisches Fernsehen und vielleicht mal nicht Netflix, wo finde ich denn da mal einen Unternehmer, dessen Leben ich sehe, wo ich sage, nicht nur der hat Geld, sondern wo ich sehe, der ist real und der kann für einen jungen Menschen, der studiert oder der seine ersten Karriereschritte macht, so ein Bild sein, wo er sagt, wow, das möchte ich eigentlich auch. Und wenn ich selber die Chance habe, mit jungen Menschen zu reden, und über die Bereitakademie haben wir das ja oft, dass wir junge Menschen begegnen und denen erzähle, wie mein Unternehmertum ist, dann muss ich bildhaft eigentlich immer sagen, das ist ein Stück weit wie morgens als Kind auf den Abenteuerspielplatz gehen. Weil wir dürfen Ideen haben, wir dürfen die Ideen umsetzen, wir dürfen mit anderen Menschen Dinge tun, die wir alleine nie hinkriegen würden. Wir müssen lernen, aufeinander aufzupassen und gegenseitig den Mehrwert zu sehen. Aber dann ist das, was man als Unternehmer machen kann, so schön, so befriedigend. Das hat nichts mit dem Geld zu tun, sondern das ist erstmal eine Art, sein Leben zu führen und die Welt zu gestalten. Und
Ja,
das hätte ich gern, dass das mehr junge Menschen sehen und Lust drauf kriegen.
ja. Ich sage auch immer die Frage, will ich eigentlich überhaupt Führungskraft sein? Will ich überhaupt die Verantwortung übernehmen? Das ist finde ich, ganz wichtiger Punkt, sich die ehrlich zu stellen, bevor ich dann in so eine Verantwortung gehe und vielleicht in eine Nachfolge gehe, weil es schon was anderes ist. Ich erlebe das ganz viel in meinem Bereich, dass viele Menschen sagen, nee, ich will das eigentlich gar nicht. Ich möchte gar nicht. Das ist mir zu viel Verantwortung, das ist mir zu viel Risiko, der Markt verändert sich zu schnell. Das ist mir, ich weiß gar nicht, weiß ja nicht heute, wo ich in 5 Jahren stehe. Das ist auch, also ich finde es immer total spannend, aber viele sagen, nein, das Risiko ist mir einfach zu groß. Aber jetzt mal zu den Mengen an Leuten, was du ja auch schon sagst, Babyboomer. Also eigentlich müsstest du ja gerade ersticken vor Arbeit, oder? Weil so viele Leute irgendwie Unternehmen irgendwie unterkriegen. Außer sie wollen alle bis 80 noch arbeiten, was ich nicht glaube.
Also langweilig wird es uns nicht und ja, wir arbeiten auch nachmittags.
Nachmittags auch?
Ja, nachmittags auch, manchmal sogar abends. Ja, da ist schon viel zu tun draußen. Aber da ist auch ein großer Teil dabei, wo wir Menschen böse Nachrichten überbringen müssen. Also das gießt dann eben nicht in einen Auftrag. Also wir haben zumindest jetzt als Oak Street Team den Anspruch, wenn wir einem Unternehmer sagen, wir übernehmen das Projekt, dann wollen wir das auch zu Ende bringen. Und dann wollen wir das auch in den Rahmenbedingungen zu Ende bringen, die wir für realistisch halten, die wir mit ihm diskutieren, und wo wir sagen, okay, das machen wir jetzt gemeinsam. Ich meine, wir investieren da selber ein Jahr oder anderthalb Arbeit als Unternehmen mit dem Netzwerk zusammen. Der Hauptteil unserer Entlohnung ist das Erfolgshonorar. Das heißt, wir gehen da auch in ein stattliches unternehmerisches Risiko. Dann muss da am Ende auch was passieren. Und ein Teil der Konsequenz, die wir daraus ziehen, ist, am Anfang super fair und super klar zu sein. Und mein Lieblingsbeispiel von dem Unternehmer-Ehepaar, das irgendwie schon sehr fortgeschritten war und gedacht hat, ihr Unternehmen ist sehr viel wert, denen ich dann aber sagen musste, nein, ist es nicht. Also ihr werdet weder dieses Geld dafür kriegen und ich glaube auch nicht, dass es überhaupt verkaufbar ist. Also bis heute ist es auch nicht verkauft. Das ist dann zu einem Zeitpunkt in dem Alter, wo man keine Alternativen hat wirtschaftlich, wo die Altersvorsorge auf diese fehlende Klarheit aufgebaut war und plötzlich steht man da und das ist fürchterlich. Ja, also mir tut das immer weh, ich mag das nicht. Aber wenn man den Markt selektiert in nachfolgefähige oder nachfolgebereite und werte Unternehmen, dann ist die Zahl gar nicht mehr so groß. Aber ja, für gute Arbeit ist ganz viel Luft im Markt.
Da hast du eine Sache, die ich denke auch wichtig ist für Leute, die darüber nachdenken, zu sagen, sowas passiert nicht in 2 Monaten. Du hast gerade auch gesagt, anderthalb Jahre kann vielleicht auch länger dauern. Also sich klar zu machen, dass wenn ich mich entscheide, bis es dann soweit ist, braucht Zeit. Also ich kann nicht heute sagen, ach, in einem halben Jahr möchte ich gerne in der Karibik sitzen und nichts mehr tun. Das ist unrealistisch.
Es geht schon, aber dann muss man sich bewusst sein, dass man dafür einen massiven Preis zahlt. Also unsere Aufgabe, wenn wir auf Verkäuferseite sind bei der externen Nachfolge, ist ja, seine Position zu stärken und möglichst durch den gesamten Prozess ihn in einem Stück weit einer Vorteilposition zu halten. Das heißt, er soll Auswahl haben, er soll die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, welchen Interessenten er dann wirklich den Zuschlag gibt. Und das geht nur mit Sorgfalt, das geht nur mit entsprechender Analyse des Unternehmens, Bewertungen, Unterlagen erstellen. Und das kann, je nach Zustand des Unternehmens, kann das einfach schon einige Wochen bis zu einem Vierteljahr dauern. Der reine Vermarktungsprozess, ja, der kann auch in 4 oder 5 Monaten durch sein, wenn man dann soweit ist. Nur es kann auch sein, dass in der letzten Phase, in der vertieften Prüfung, in der Due Diligence, ein Käufer dann anfängt zu spielen und zu gucken, was kann er denn hier noch rausholen. Und dann muss man, oder dann ist unsere Aufgabe, zumindest nach unserem Verständnis, dass wir sagen, Unternehmer, du kannst auch Nein sagen. Wir haben einen Plan B und C. Du musst darauf nicht eingehen. Du bist in der Position der Stärke. Und ja, dann muss ich vielleicht nochmal von vorne anfangen und dauert es nochmal 3 Monate. Also Ruhe ist Macht in dem Prozess.
Ein anderer Blickwinkel. Momentan bestimmt ja der Arbeitsmarkt den Erfolg eines Unternehmens. Also wir haben eine Situation, dass die meisten Unternehmen nicht mehr genug Leute finden. Also ich kenne jetzt ganz konkret einen Fall in meinem direkten Umfeld. Tolle Firma, mega erfolgreich. Der übergibt die Firma jetzt an eine größere Firma, weil er sagt, ich habe nicht mehr genug Mitarbeiter, ich finde keine, ich habe keine Wahl, weil ich die Aufträge gar nicht mehr bedienen kann. Also muss ich gucken, dass wir uns zusammenschließen und er wird dann rausgehen. Wie ist denn deine Erfahrung über sage ich mal, die Situation der Arbeit oder der Mitarbeitermangels, der gerade herrscht?
Die Nachfolge oder dieses Kontinuitätsthema ist ein Brennglas auf den Zustand des Unternehmens. Dieses Personalthema, Mitarbeiterthema, ja, das ist kritisch in so gut wie jedem Unternehmen, dem wir begegnen. Das kann ich nicht mit Bezug auf diesen Prozess lösen. Also, und da muss ich aber auch sagen, wir treffen auch auf Unternehmer, die haben kein Personalproblem. Weil böse gesagt, klar, es gibt weniger gute Leute da draußen. Es ist ein Umverteilungswettbewerb. Das Unternehmen, das attraktiv ist, das es schafft, frühzeitig sich dem Markt und damit den Mitarbeitern anzubieten, als ein Ort, wo man gut arbeiten kann, als ein Ort, wo es fair zugeht, als ein Ort, wo, naja, wo ich nicht jede Woche meine 15 Überstunden sammle, weil das Unternehmen zu wenig Leute einstellt. Da gibt es oft einfach strukturelle Probleme. Klar, damit kann ich die Demografie in ihrer Gesamtheit nicht lösen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, und ein schweres Thema. Aber sich als Unternehmer einen Vorteil durch qualitatives Arbeiten an dem Thema zu sichern, das funktioniert und da sehen wir genügend Beispiele da draußen. Gute Leute wollen ein gutes Umfeld haben, eine vernünftige, faire Bezahlung, wissen, dass das ihre Arbeit was wert ist, dass sie am richtigen Platz sind und da auch abends heimgehen können und sagen können, hey, das war ein erfolgreicher Tag, ich habe das getan, was ich kann, mir geht's gut und ich kriege am Ende des Monats noch eine Wertschätzung in Folge von meinem Gehalt, wo ich sage, das ist okay und damit kann ich und vielleicht auch meine Familie in genau der Region, in der ich bin, sauber leben. Das ist kein Rocket Science. Ja, man steht als Unternehmen im Vergleichswettbewerb. Nur wenn es jemand anders schafft, der vielleicht fair arbeitet, dann muss ich es eigentlich auch schaffen. Und wenn das nicht so ist, muss ich mir gucken, was machen die anderen besser.
Darauf will ich eben genau raus. Das heißt, wenn jemand heute sagt als Unternehmer, boah, ich denke mal darüber nach, in 5 Jahren gehe ich raus, kenne ich einige Kandidaten, die sagen, okay, naja, die nicht mehr so genau darauf achten, wie es ihren Mitarbeitern geht. Also das heißt eigentlich, da, bis zur letzten Minute dafür zu sorgen, dass ich ein attraktiver Arbeitgeber bin. Weil das ganz massiv den Wert meines Unternehmens bestimmt. Wenn ich da nicht mehr darauf achte, dann habe ich ein Problem.
Herr Reichel, wir sind ja jetzt im Verkaufsprozess. Wir bräuchten aber eine neue Maschine. Soll ich die noch kaufen? Das ist so eine klassische Frage. Oder Herr Reichel, wir haben 5 Stellen in der Fertigung nicht besetzt. Soll ich die jetzt noch besetzen? Wird sich das für mich lohnen? Auch eine andere klassische Frage. Ja, klar, je kürzer der tatsächliche Akt der Übergabe bevorsteht, desto mehr macht man sich Gedanken, habe ich von guten Handlungen noch einen Mehrwert? Da würde ich aber sagen, zu 99% ja. Also klar, wenn ich jetzt Kosten habe, ganz konkreter Fall, ein wirklich voraussehender Unternehmer hat 5 oder 6 neue Leute eingestellt, die er jetzt nicht braucht, die er aber in den nächsten 3 oder 4 Jahren brauchen wird, weil er weiß, es werden ihn aus Altersgründen ein paar andere verlassen. Das heißt, er hat jetzt manche Stellen doppelt besetzt und das schlägt sich in seinen Kosten nieder. Der hatte große Angst, und das ist kein großes Unternehmen, dass er jetzt quasi, naja, 300, 400.000 Personalkosten mit sich rumschleppt, die eigentlich da nicht hingehören und seinen Unternehmenswert in den Keller geht. Nein, so ist es nicht, sondern im Gegenteil. Man kann solche reife Entscheidungen von Unternehmern im Prozess darstellen. Man kann aus dem tatsächlichen Ergebnis, das in der Buchhaltung steht, solche Effekte rausrechnen und kommt trotzdem zu einem sehr angemessenen, eher zu einem besseren Unternehmerwert, als er es getan hätte. Ja, dafür ist sicher jemand hilfreich, der ihm das sagt, weil er das öfter schon gemacht hat. Aber ich gebe dir komplett recht. Bis zum letzten Tag und noch 2 Wochen danach.
Wäre nicht
Das
schlecht, ne?
tun, was man tun würde, wenn man das Ganze noch 5 oder 10 Jahre weiter treibt. Alles andere, wir haben vorhin über das Baby gesprochen, dass das Unternehmen ist, das will man doch eigentlich auch nicht. Man will das Ding noch nicht runtergehen lassen. Und Jetzt bei der Frage nach der Investition, naja, kaufen würde ich die Maschine vielleicht nicht, leasen würde ich sie schon. Das ist vielleicht einfacher in so einem Prozess zu verpacken, aber ja, da gibt es für alles Lösungen.
Wenn du jetzt sagen, einen Tipp geben würdest an jemanden, der jetzt darüber nachdenkt, boah, ich denke an die Nachfolge denkt, was ist der erste Schritt, den du ihm, demjenigen raten würdest?
Na, wenn er
Oder
jetzt
vielleicht die ersten
nachdenkt,
drei, keine Ahnung, die
genau, wenn
ersten
er jetzt
drei.
nachdenkt, dann ist genau jetzt der Zeitpunkt zu sagen, mit wem rede ich. Und ich würde sofort anfangen, mein Adressbuch nehmen und ich würde mir als Unternehmer, würde ich mir sagen, wen kenne ich denn, der das schon gemacht hat, der das schon hinter sich hat, mit dem ich einfach mal reden kann auf Augenhöhe und sagen, was würdest du besser machen, was würdest du anders machen, wie lief das? Einfach sich selber füttern mit Know-how über diesen Prozess, was da kommt. Das Zweite ist, ja, ich würde mir überlegen, will ich selber machen, also habe ich die Zeit für den Prozess? Oder fordert mich mein Privatleben, das darf auch sein, und mein unternehmerisches Leben so sehr? Oder lasse ich mich mal unterstützen von jemand? Da kann man auch ganz sanft anfangen und einfach mal zu sagen, setzen wir uns mal 2, 3 Stunden zusammen, um mal so einen Überblick zu schaffen. Das ist, glaube ich, das Zweite. Und das Dritte ist, ich würde eine Istaufnahme machen. Wo steht denn mein Unternehmen? Welche Schwächen hat es? Welche Stärken hat es? Wo würde ich denn das Unternehmen hinbringen wollen, wenn ich es noch 5 oder 10 Jahre weitermachen würde, damit ich es greifen kann. Also sonst kriege ich auch einem Nachfolger oder einem Interessenten keine wahrheitsgemäße, aber interessante Geschichte erzählt, warum er einsteigen soll. Das ist schon ein Stück weit Nachfolge, wenn es extern ist, ist schon auch ein Verkaufsprozess. Jemand muss die Chance haben, das Potenzial und den wahren Wert zu erkennen. Und das braucht Vorbereitungszeit. Das würde ich sagen, ist der dritte Punkt. Und dann ist man eigentlich schon ganz vernünftig gewappnet. Darf ich noch eins sagen, was man nicht machen soll?
Das wollte, wäre jetzt meine Frage gewesen, was soll man bitte gar nicht tun? Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ich tue mir jetzt selber weh, weil wir ja auch Käufer begleiten bei der Ansprache von Unternehmen, ob die nicht verkaufen wollen. Da würde ich zu einem hohen Prozentsatz sagen, lieber Unternehmer, sag erstmal nein. Mit einem einzigen Interessenten zu verhandeln, nur weil der jetzt da ist, das kann gut gehen, aber dann muss man es wirklich mit sehr viel Bedacht angehen und ein klares Verständnis haben, was ist mein Unternehmen wert, wie macht der Käufer das, ist der fair, ist der sauber. Keine Übereilung. Und nur weil jemand kommt und sagt, ich will dich kaufen, hier hast du 12 Euro und wir gehen nächste Woche zum Notar, würde ich nicht tun. Und ich weiß, ich ärgere mich jetzt schon, wenn mir das irgendjemand vorhält. Ja, aber ich kann es deswegen sagen, weil wenn wir jemanden ansprechen, dann wissen wir, wir schaffen ihm die nötige Transparenz und auch, wie wir zum Beispiel zu so einer Wertvorstellung kommen, dass er das gut nachvollziehen kann, dass sein Wirtschaftsprüfer oder sein Steuerberater das nachvollziehen kann. Also wir versuchen niemanden durch Geschwindigkeit zu übereilen, aber das ist eine klassische Taktik. Also ich kenne Unternehmer, die kriegen jede Woche 4, 5 Schreiben. Wir haben einen tollen Käufer für Sie. Wollen Sie bitte in den Verkaufsprozess einsteigen? Die schmeißen das schon weg und lesen es nicht mehr. Aber manche gehen auch darauf ein und das, ja, schwierig.
Ja. Aber jetzt mal zu dir, ganz persönlich. Ich meine, das ist ja auch ein Berufsfeld. Ich meine, so viele kenne ich jetzt nicht, die sich mit Nachfolge also spezialisiert haben. Wie kam es dazu? Was ist das, was für dich da so spannend ist? Denn ich kenne dich ja ein bisschen. Du machst es ja echt mit voller Begeisterung, dieses Thema. Wie kamst du dazu?
Ich habe irgendwann mal gesagt, also ich bin jetzt Anfang 50, 53, ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe mein ganzes Leben lang beruflich geübt, damit ich das jetzt tun kann. Und so kommt es mir auch vor. Also ich kann aus jedem einzelnen beruflichen Schritt, kann ich das, was ich dort gelernt oder erfahren habe, kann ich jetzt mit einsetzen und brauche das aber auch, weil Unternehmensnachfolge zu begleiten ist ein bisschen wie Zehnkampf. Da sind so viele Ebenen und so viele Schichten drin und die wichtigste ist mit Menschen umgehen. Sonst funktioniert das nicht. Wie komme ich rein praktisch dazu? Ich komme aus der Sanierung von mittelständischen Unternehmen. Also die Aufgabe war immer, in kurzer Zeit Dinge anzugucken, zu gucken, was passt nicht, was kann man tun, damit es wieder passt und das dann auch umzusetzen. Und ich habe ein Unternehmen verkauft, weil ich gemerkt habe, nachdem ich die Geschäftsführung zur Sanierung übernommen hatte, das wird nichts als Standalone, sondern das Unternehmen muss in dem veränderten Marktumfeld sich in eine größere Einheit einnehmen. Und dann haben wir angefangen, das zu verkaufen. Und das hat dann, glaube ich, auch, zumindest waren die Gesellschafter sehr zufrieden, das hat dann auch gut funktioniert. Und diesen Prozess fand ich so spannend, fand ich so toll, dieses in kurzer Zeit sich mit all diesen Themen zu beschäftigen, jemanden zu gewinnen, der sagt, er will das, den Markt zu öffnen und Wettbewerb zu schaffen, dass mehrere Käufer sagen, ich will das Ding unbedingt haben. Da gab es ganz skurrile Szenen im Weinkeller eines Sterne-Restaurants, wo ein Käufer sehr, sehr vertraulich, aber auch bedrohend kam, ob sein Angebot reicht oder ob er noch nachbessern muss. Also da ist so viel dicht und spannend und ja, auch sinnvoll. Also ich glaube, was wir tun, macht Sinn. Wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass wir Mehrwert stiften für unsere Mandanten, dann bräuchten wir es nicht tun. Also dann gehen wir auch in ein Projekt nicht rein, sondern empfehlen ihm lieber jemand anders, der vielleicht in diesem speziellen Thema oder in der speziellen Branche eine andere Erfahrung hat. Aber ich mag das. Also wir dürfen als Team mit unserer Unterschiedlichkeit jeder einbringen, was er kann. Und ja, das habe ich am Anfang ja in einem ganz kleinen Team mit einem Seniorpartner gemacht und dann sind wir halt langsam gewachsen, weil ich gemerkt habe, es braucht vielleicht noch ein, zwei andere Sichtweisen, Fähigkeiten und es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man das als Team angehen kann. Und ja, da sind wir heute. Also ich glaube, naja, fragt die Teammitglieder beim nächsten Anlass. Ich glaube, an vielen Tagen haben wir große Freude an dem, was wir tun, und an den anderen Tagen wissen wir, die Mühe lohnt sich, die wir an dem Tag haben und die uns vielleicht etwas ernster macht.
Na, ihr seid ja auch wirklich, also der Job zumindest, wie er sich für mich so darstellt, ist ja wirklich so eine Mischung. Ihr seid ja alles. Ihr seid ja Finanzmensch, Psychologe, ich sage jetzt mal auch Marktschreier oder alles Mögliche. Also ihr seid ja wirklich eigentlich alles, ne? Ihr seid von dem Unternehmer, dem ihr auch psychologisch zur Seite stehen müsst, wenn der gerade, ich habe Angst oder ich bin mir unsicher, über dem auch knallhart die Wahrheit zu sagen, was Zahlen betrifft, da ist ja alles drin. Also ihr, das ist ein sehr ein breiter Fächer von Aufgaben, die ihr habt.
Ich denke, das Grundangebot, das wir einem Unternehmer als Unternehmen oder als Team machen, ist: Vertrau uns, wir können das. Also wir haben uns angeguckt, in welcher Situation du bist. Ja, und wir trauen es uns zu und wir können dir unter den Rahmenbedingungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und mit all unserem Einsatz und Herzen können wir dir ein Ergebnis bringen. Das, glaube ich, ist das Grundversprechen. Der Rest, da ist viel Handwerk, ja, gebe ich dir recht. Steuerliche Themen, rechtliche Themen, das Administrative, die Sauberkeit im Arbeiten. Ja, da ist ganz viel Handwerk, aber
Ganz viel Intuition auch, glaube ich.
ja, also ich merke es, wenn ein Unternehmer, wir hatten das neulich, einen meiner Projektleiter fragt, was würden Sie tun? Und ich merke, dass für den Kollegen das eine ganz schwierige Frage war, weil er sagt, ich will Ihnen ja nicht die Entscheidung abnehmen. Aber ein Stück weit stehen wir dafür schon auch zur Verfügung, zu sagen, aus dem, was wir so an Projekten gemacht haben, was wir an Erfahrungen gemacht haben, wäre vielleicht die blaue Pille spannender als die grüne Pille. Und das ist ja der Kern des Unternehmerseins, zu gucken, welche Optionen habe ich, sich dann für eine zu entscheiden und daraus das Beste zu machen. Wenn das, glaube ich, in zwei Sätzen mittelständisches Unternehmertum ist, dann glaube ich, ist das auch, was wir tun. Also wir helfen jemand, Optionen zu haben, dass er sagen kann, okay, die Variante gehen wir und dann holen wir das Beste für ihn raus. Und das Beste, und das ist mit auch was Schönes für unsere Aufgabe, das Beste ist oft das Beste für beide Seiten. Also wir sind, ich mag den Begriff M&A nicht so gern, weil das zum Teil halt völlig andere Spielregeln sind. Da geht es wirklich auf den eigenen Vorteil oft und das ist im Mittelstand oft noch anders. Also dass ein Unternehmer sich für das kaufmännisch zweitbeste Angebot entscheidet, ist gar nicht so selten, weil er sagt, dem traue ich zu, dass er den Standort hält, dem traue ich zu, dass er mit meinen Mitarbeitern vernünftig umgeht, den kann ich auch meinen Kunden verkaufen, dass er sagt, gute Lösung, und dann verzichte ich halt auf einen Betrag X. Und das Das tragen wir sehr, sehr gerne mit und raten auch dazu, auch wenn uns das natürlich Erfolgsprovision kostet, muss man auch offen sagen.
Ja, klar.
Aber den Luxus will ich haben und den Luxus soll auch wissen, dass es jeder Projektleiter in meinem Team hat, dass er sagen kann, nein, es geht hier nicht um die letzten Euro, sondern es geht um eine mittel- oder langfristige Stabilität.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich. Die erste wäre, also wir haben ja jetzt die Situation, Babyboomer, ganz viele Leute werden rausgehen aus der Unternehmensleitung. Wie siehst du den Markt von im Mittelstand, ich sag mal in 10 Jahren? Wird es weniger Unternehmen geben, die mehr zusammengeschlossen sind? Wie siehst du den Markt?
Puh, das ist eine ganz schwierige Frage.
Einfach, was du denkst, Bauchgefühl.
Also ich glaube, in vielen Branchen, die wir heute noch nicht sehen, wird es Zusammenschlüsse und Konsolidierungen geben. Einfach weil es Sinn macht. Und die Überschrift von dem Ganzen ist, glaube ich, Professionalisierung. Es gibt viele Unternehmer, die da draußen mit großem Herzen gute Leistungen erbringen, die aber allein von ihrer Größe sich bestimmte Unternehmensstrukturen, die hilfreich sind, nicht schaffen können. Dafür hatten die auch nie das Geld in ihrem Unternehmerleben, die sind aber hilfreich. Und da merken wir auch, es ist viel Offenheit da zu sagen, okay, dann macht man das halt ganz anders. Also ich mag dieses Digitalisierungsschlagwort nicht, aber wir haben früher gelernt, noch zu Konzernzeiten, was eine Maschine oder ein System sehr gut machen kann, soll bitte kein Mensch machen, da müssen wir ihn entlasten. Und das ist in vielen Branchen noch nicht angekommen. Da haben wir noch ganz viel Potenzial, auch als deutscher Mittelstand, in die Richtung. Das Zweite, das ist mir einfach ein Anliegen, wir müssen es schaffen, dass mehr Leute Spaß daran haben und Lust darauf haben, unternehmerisch zu sein. Und das kann kein Einzelner entscheiden. Das können wir nur alle gemeinsam, indem wir sagen, bei allem Risiko und bei allen Wochenenden, die wir hier reinstecken, Unternehmer sein ist super schön und ist nicht riskanter als Angestellter zu sein. Weil wenn ich der, keine Ahnung, einer von den 8000 bin, die IBM rausschmeißt, ja, dann bin ich das halt. Und wenn ich 45 bin, dann, ja, dann saugt mich der Markt nicht so mit Handkuss auf, sondern dann habe ich vielleicht lang einen Beruf gemacht. Also wenn man die Fähigkeit in sich verspürt oder auch die Lust zu sagen, ich will das ganz kräftig mitgestalten, was da um mich herum passiert und habe was anzubieten, ja, dann unbedingt gucken, reden, sich Mut holen, einhaken mit anderen, die das vielleicht auch wollen. Allein ist alles nichts, aber mit anderen, die was davon verstehen oder die als Mitstreiter dienen können oder die auch sich diese Gedanken machen und es gibt x Orte, wo man das kann, dann unterhaken und dahin und ja, sich die Optionen angucken.
Ja. Also ich denke sowieso, Unternehmer ist der schönste Beruf, den man haben kann. Also von daher.
Die jetzt nur den Podcast hören und nicht dich sehen, denen kann ich sagen, da sitzt eine strahlende, glückliche Frau, die mit allem, was sie an Freude hat, zeigt, dass Unternehmertum schön ist. Ja.
Das ist großartig. Und jetzt, meine, du weißt ja, ich denke in Bildern, so ein Bildermensch. Meine letzte Frage an dich, wenn du deinen Beruf und dich mittendrin in ein Bild fassen würdest, ein gemaltes oder eine Collage, wie würde dieses Bild aussehen?
Puh.
Fragen nicht einfach jetzt.
Ja, da habe ich ein Bild. Also, weil das erstellen wir gerade. Wir erstellen gerade ein Bild von dem Oak Street Dorf, von der Oak Street Straße und visualisieren da drin, was und wer wir glauben, was alles dazugehört, Unternehmenskontinuität, Unternehmensnachfolge vernünftig zu gestalten. Und ich merke, welche Wirkung dieses Bild auf das Team hat, weil man plötzlich sehr emotional spürt, da gibt es einen Marktplatz, wo Menschen zusammenkommen, die was können und die sich gegenseitig unterstützen. Da gibt es eine Ecke, wo ein Senior-Unternehmer und ein Junior-Unternehmer zusammen auf einer Bank sitzen und über das Unternehmen diskutieren. Da gibt es einzelne Leistungshäuser, die sich mit bestimmten Themen, also mit, keine Ahnung, Geschäften über Landesgrenzen hinaus kümmern. Da gibt es Sportler, die sich in einer Arena darauf vorbereiten, entweder auf diesen Schritt als Unternehmer selber aktiv zu werden, was zu übernehmen, oder als Senior-Unternehmer, die ihr Unternehmen dort fit machen. Und das ist wie so ein Wimmelbuch, falls das noch jemand kennt oder jemand Kinder hat. Je mehr man da mit den Augen durchwandert, desto emotionaler und schöner wird das. Und das ist, glaube ich, Unternehmensnachfolge. Unternehmensnachfolge ist nicht, ich mit 65 sitze im Büro und überlege mir, wer macht's, sondern das ist, ich brauch Menschen, ich brauche eine Community, ich brauche eine Vielzahl von Leuten, die da mithelfen und dann wird es richtig gut.
Also Unternehmensnachfolge als Wimmelbuch, ja?
Ja.
Ja, okay. Hast du dein persönliches Wimmelbuch schon?
Ja, also es gibt einen Zeitplan, es gibt eine Idee, es gibt einzelne Schritte und manche Schritte machen mir Angst davon, weil ich selber merke, das, was ich meinen Unternehmern rate, wenn man es selber tut, ist eine Herausforderung. Aber ja, ich weiß, wie viele gesunde Jahre ich vielleicht noch habe, wenn ich aufpasse. Und das sind noch eine ganze Reihe, hoffe ich. Aber das ist nicht unendlich. Und dann habe ich eine Verantwortung für das System, das wir aufbauen und vielleicht auch für das Leistungsangebot, das wir haben. Und da mag ich vorbereitet sein.
Wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, auch bei deinem persönlichen Wimmelbuch. Ich finde das ein ganz großartiges Bild, Wimmelbuch. Also jetzt Dankeschön für diesen tollen Podcast mit dir über Wimmelbücher der Nachfolge und danke.
Ich danke dir.